aber das ist jetzt gar nicht so meine Intention. Gibt ja in Amerika, weiß nicht, kennt jemand diesen Benny Hinn? Der mich mal interessieren. Eine, zwei, ein paar, aber relativ wenige. Also das ist so, ich glaube, der hat seine allerbesten Jahre schon hinter sich. Das ist so ein amerikanischer Prediger, der wegen so Wohlstandssachen predigt. Da hat immer ganz feine Anzüge an, den sein Vermögen wird so auf 60 Millionen US-Dollar geschätzt und das hat er nicht geerbt oder mit Immobilien reingeholt, sondern mit Spendenaufrufen. Und das ist so ein Thema, was mich auch immer wieder mal beschäftigt hat. Mensch, wie recht hat denn der eigentlich mit seinen Thesen und wie nett? Das aber nur so am Rande. Gibt da ein gutes Buch dazu, falls jemand interessiert. Das habe ich mir vor ein paar Monaten gekauft von Kosti W. Hinn oder Kosti W. Hinn. Das ist sein Neffe, der eigentlich auch so in diese Bahnen geleitet werden soll, dass er auch mal der Prediger wird mit viel Erfolg. Und irgendwann kommt er so auf den Trichter und merkt, ist es nicht ganz das Wahre, weil sein Onkel und nochmal den sein Verwandter, das war auch so Erfolgsprediger, die haben sich immer regelmäßig getroffen und haben sich dann gegenseitig ein wenig mit den Autos aufgezogen, da hat wieder einer einen neuen Ferrari gehabt und irgendwann kam das denen so an, das kann es nicht sein. Und den sein Weg, wie er dann ja, da rauskam und wie er dann wirklich jemand war, der am Schluss relativ wenig hatte, aber wirklich glücklich mit Gott war, das ist da drin. Also wen das so mal so interessiert, so das Thema Wohlstandsevangelium und so, das Buch ist da mal zu empfehlen. Gott, Gier und Geld heißt es. Aber das nur so zum Anfang. Also meine Predigt wird jetzt keine Spendensammelpredigt sein. Vielleicht am Schluss sage ich noch was, mal schauen, wie es die Zeit hergibt. Ja, aber wenn man so in die Bibel schaut, wenn es um Reichtum und um Geld geht und im Alten Testament anfängt, also wir Christen haben ja da manchmal wegen so ein eigenartiges Verhältnis dazu. Das kommt vielleicht auch daher, dass so die ersten Christen, das begann relativ früh, da war auch schon so dieses asketische Leben durchaus in. Also zu sagen, ich lebe komplett arm, ich lasse mich von nichts ablenken. Und irgendwie wurde das dann auch durchaus so zu einem christlichen Wert. Oder man denkt an den reichen Jüngling. Aber wenn man ins Alte Testament schaut und sich da mal die Leute anschaut, Abraham, Jakob, Josef, Salomo oder Hiob. Hiob zum Beispiel, der war stinkreich. Hiob 1, gleich am Anfang steht es, er hat 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, weiß nicht, ob er Joch, ob das dann zwei sind, oder auf jeden Fall sind es viele, 500 Eselinnen, habe mich auch gefragt, warum jetzt nur die Eselinnen da stehen. Irgendein Grund wird es haben, ich bin kein Alttestamentler. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Das heißt, hätte es damals so eine Forbes-Liste gegeben, der reichsten Leute, der Hiob wäre mit drauf gewesen. Der war in dem Bereich, den der Schreiber da kannte, der reichste. Ich komme aus Herzogenaurach, da wohnt die Frau Schäffler, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die hat dieses Kugellagerwerk und ich glaube, das ist die reichste Frau Deutschland oder zweitreichste Frau. Ich habe die noch nie persönlich gesehen, die hat da diesen Grundstück bei uns, aber die ist in dieser Forbes-Liste mit drin. Und da wäre dieser Hiob mit drin gewesen. Und ein paar Verse weiter, ich denke, die meisten kennen die Geschichte, Gott und Satan sind dann drüber am Verhandeln, ob der Hiob jetzt so Gott gefällig ist, weil er so auf dem Kohle hat oder nicht. Aber sagt Gott dem Satan gegenüber, dass seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also der reichste Mann ist gleichzeitig auch der gottgefälligste Mann. Und so sieht man das im Alten Testament ganz oft. Gott segnet richtig auch mit Materiellen, mit Geld. Und da ist noch kein großes Problem dazwischen. Oder wenn man sich auch das Thema Geld mal anschaut, ganz praktisch in unserem Alltag. Ich glaube, die meisten von euch haben das ja mal in der Schule irgendwann lernen müssen, irgendwo im Wirtschaftsunterricht. Gibt ja die Funktionen des Geldes, weißt du noch jemand? Keiner mehr. Habt ihr die nie gelernt oder nicht aufpasst? Das war ziemlich langweilig, also ich fand es auch nicht so mega spannend, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist der Hammer. Also eine Funktion des Geldes ist zum Beispiel die Tauschfunktion. Ja, ich kann mit Geld gegen Ware eintauschen. Wenn wir das nicht hätten, stellt euch das mal vor, ich als vom CVM, ich müsste hingehen und sagen, Mensch, wir brauchen mal, was brauchen wir? Wir brauchen ein neues Mischpult. Dann gehe ich zum Mischpulthändler und sage, ja, super. So, Andi, jetzt pass mal auf. jetzt gehen wir zum Mischpulthändler da, zum Thoman, fahren wir hin. Sagen wir, ich bräuchte ein neues Mischpult. Da sagt der Mischpulthändler, super, was habt ihr denn für mich? Dann sage ich als CVM, Mensch, wir haben ein paar Bäcker, also ein paar Weckler hätten wir und Hörnli und einen halben Laster so mit Gebäck könnten wir die liefern. Dann sagt der Thoman, ja, so 3 Kisten Gebäck sind super, aber mehr brauche ich nicht. Aber ich könnte brauchen, da haben einen Teppich bräuchte und einen Satz Winterreifen, ja, und vielleicht ein paar neue Fenster. Also laufen wir wieder los und suchen einen Teppich, einen Satz Winterreifen, ein paar neue Fenster und so weiter und so fort. Und dann kriegt man irgendwann ein Mischpult. Und ich glaube, wir wären nicht mehr in der Lage, unsere Arbeit zu machen, weil wir bloß noch am Tauschen wären. Also hat das Geld da eine super Funktion. Oder es gibt die andere Funktion, die Wertaufbewahrungsfunktion. Klingt auch super langweilig, aber ist super praktisch. Weil wenn wir als CVM zum Beispiel den Saal hier vermieten an den Landfrauenbund, die könnte dann einen Tag rein und dann sagen die, ja super, dass wir das dürfen. Wir hätten im Gegenzug für euch einen halben Laster Kürbis und ein paar Kohlköpfe. Na gut, nehmen wir es halt an, räumen wir unten den Keller leer, machen wir einen Kürbiskeller draus, legen die alle da rein. Und nach 6 Wochen schaut der Schmitz runter und merkt, die ganzen Kürbis sind kaputt. Dann ist das Ganze, den Wert, den wir da bekommen haben, wieder verfallen. Das kann da beim Geld so schnell in der Regel nicht passieren. Also ist das Geld, gibt noch ein paar andere Funktionen, die lassen wir jetzt mal weg, ist das Geld eigentlich schon eine richtig tolle Sache, dass wir sowas haben, weil uns ist das Leben enorm erleichtert. Ich glaube, wir bräuchten beim CVM nicht hinten einen Geschäftsführer, sondern 10 Leute, die bloß irgendwas machen müssten, was unnötig wäre, wenn es das Geld nicht gäbe. Also Reichtum ist im Alten Testament super, Geld ist auch klasse. Jetzt könnt ihr aufhören, ne? Aber ich schaue auf die Uhr, ich habe noch ein bisschen Zeit, also mache ich weiter. Wenn man dann ins Neue Testament weiterschaut und ihr merkt schon, so kann es nicht einfach nicht weitergehen, da wird das Verhältnis zum Geld und zum Reichtum dann schon, also ich sage mal so, die Tonalität, die wird ein bisschen anders. Das Ganze wird ein bisschen kritisch hinterfragt. Und jetzt habe ich euch, ich habe vorhin schon erwähnt, den reichen Jüngling. Ich denke, die meisten kennen auch die Geschichte, aber ich lese euch nochmal vor aus Matthäus 19, Vers 16, der reiche Jüngling. Und siehe, einer trat zu ihm, also zu Jesus, und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach bei ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Klingt schon ein bisschen anders, ne? So als Anmerkung, ich finde es eh spannend, ich habe da noch nie drauf geachtet, dass es ein reicher Jüngling ist. Und ich schätze mal, in der Bibel waren eh alle ein wenig jünger. Ich könnte mir vorstellen, wenn Joni als Theologen anschaut, vielleicht 15, 16, 17. Also ich glaube, es war einer, der das Geld nicht erarbeitet hat, sondern der ist schon mit dem goldenen Löffel geboren worden. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und ja, die Jünger waren ziemlich entsetzt, das verstehe ich auch. Ich glaube, das sind die meisten von uns, wenn man den Text liest, weil jeder hat so sein Reichtum. Und jeder weiß nicht, ob er jetzt bereit wäre, alles zu verkaufen. Und deshalb, glaube ich, ist der Text auch bei uns so herausfordernd. Ich finde da noch spannend, dieses Bild, was Jesus macht mit dem Kamel durchs Nadelöhr, das ist ja, geht irgendwie nicht. Es gibt dann einige Auslegungen, die das versuchen ein bisschen zu umschiffen, indem sie sagen, Mensch, es könnte ja ein Tor in der Stadtmauer von Jerusalem gewesen sein, so ein kleines Tor, wo man nachts rein konnte. Und wenn da die Kamele zu spät kamen, dann mussten die so auf den Ellenbogen, wenn das Kamele haben, irgendwie da so, so durchroppen, also so nach dem Motto, es ist nicht ganz unmöglich, es geht irgendwie, aber es ist eigentlich auch keine Auslegung, der allgemein zugestimmt wird. Andere sagen, dass das Wort Kamel im Griechischen, muss man nur einen Laut ändern, dann wird aus dem Kamel Tau, also das Schiffstau. Jetzt sind unsere beiden Griechen, die Katharina, der Damol ist nicht da, die könnten wahrscheinlich sagen, welchen Buchstaben man ändern müsste, aber es ist tatsächlich so. Macht es aber auch nicht einfacher, oder? Bloß weil etwas weniger unmöglich ist als das andere, ist es immer noch unmöglich. Also Tau durch ein Nadelöhr. Also was Jesus da wirklich sagen möchte, Leute, es ist eigentlich unmöglich. Und das schockiert uns sehr. Aber ich finde, das ist eigentlich die normale Heilsgeschichte. Es ist unmöglich, dass wir als Menschen in den Himmel kommen können. Es ist unmöglich, weil wir einfach nicht heilig sind, weil wir sündig sind, weil wir unser Herz ans Geld hängen. Und das Gute ist, das haben die Jünger damals noch nicht gewusst, aber ein paar Jahre später haben sie es gewusst, ist, dass Gott den Weg möglich macht. Aber zurück zum Geld. Also man merkt, das Geld hat nicht nur, der Reichtum hat nicht nur eine tolle Seite, sondern er hat auch eine brandgefährliche Seite, weil es anscheinend das Geld die Macht hat, jetzt mal ganz naiv gesagt, uns vom Himmel wegzuhalten, uns das ewige Leben zu verwehren. Ja, woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass dieses Geld, wir haben es ja vorhin gehabt, just so wunderschön universell ist. Also ich kann mir damit eigentlich das meiste kaufen, materielles wie auch Dienstleistungen. Ich kann mir meine Schuhe putzen lassen, mein Auto putzen lassen. Und das andere ist natürlich diese Wertaufbewahrungsfunktion. Ich kann das Geld auch anhäufen und kann mir da so einen richtig schönen Schatz bilden. Und Jesus hat gesagt, und ich sage, weil Jesus das sagt, ist es wahrscheinlich auch, oder ist es nicht übertrieben oder irgendwie in Bildsprache. Jesus sagt, man kann nur Gott oder dem Mammon. Mammon ist aramäisch, das ist Jesu Muttersprache für Reichtum. Man kann nur Gott oder dem Reichtum, dem Geld dienen. Wir denken immer, geht doch irgendwie beides. Aber Jesus sagt, nee, es geht nur eines davon. Und Jesus sagt, wir können dem Geld dienen. Ich finde, das ist auch so desillusionierend, weil eigentlich denken wir, das Geld dient doch uns. Also wenn ich irgendwas am Konto habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich im Alter ein bisschen abgesichert bin, kann ich mir ein gescheites Auto leisten, kann auch ganz gut wohnen. Wenn ich ein wenig mehr am Konto habe, dann kann ich mir da auch ein bisschen Ansehen kaufen, ne? Vor allem, wenn man den Leuten das wissen lässt, dass man mehr am Konto hat. Wir sind hier am Kornmarkt und die Woche über, wenn man hier ist, dann gibt es einige, die da im Kreis rumfahren, die mit dem Auto den Leuten wissen lassen wollen, dass sie Geld haben. Ich glaube, bei den meisten steckt das ganze Geld, was sie haben, in dem Auto drin. Und am Konto sind auch auf den Schulden. Aber wir glauben, Geld dient uns. Und Jesus sagt, nö, ihr dient dem Geld. Und das ist auch so desillusionierend. Und spätestens, wenn das, was wir uns ums Geld kaufen wollen oder das Geld selbst, wenn uns das so durch die Finger rinnt oder wenn sich die Situationen ändern, dann merken wir wirklich, was das Geld wert ist. Wenn man das Glück hat im Leben, dass man bis zum Lebensende seine materiellen Sachen zusammenhält und dann geht's gut, dann würde ich sagen, merkt man es erst am Lebensende, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Aber es gibt viele Lebenssituationen, ich glaube, viele kennen es, wo man schon unterhalb oder innerhalb des Lebensweges, wo man das so zerrieselt. Ich war über der Predigt geguckt vor 2 Tagen, dann kam vom Konrad Herdegen der Brief mit seiner Frau, der Ursel, die jetzt auf Reha sind und er kann es jetzt aber nicht besuchen wegen Corona. Und dann dachte ich mir, Mensch, du redest hier übers Geld und andere Menschen, da geht es wirklich um die Existenz und da ist dann das Geld plötzlich nicht mehr so wichtig. Und dann merkt man, dass man ein Leben lang vielleicht etwas hinterhergelaufen ist, was plötzlich weg ist. Und dann bleibt von dem, was uns dienen soll, nimmer viel, aber das, wo wir unsere Kraft reingesteckt haben, das ist vorbei. Also wir dienen wirklich dem Geld. Und ja, Jesus sagt auch, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Da geht es wieder ums Anhäufen. Und mit diesem nicht zwei Sachen gleichzeitig dienen, oder? Ein bisschen den Faden suchen wieder. Wenn ich immer so im Reden bin, dann kommt das nicht mehr zusammen mit dem, was da steht. ja, genau, wo unser Schatz ist. Und wie kann ich das mal selbst überprüfen? Das ist einfach da, wo meine Augen leuchten. Wir hatten die Herbsttagung. Wofür mein Herz brennt. Leuchten die Augen so, wenn man mal aufs Konto schaut? Ich hoffe, einige haben von euch ein Konto, wo es leuchten kann, bei manchen schaut man lieber gar nicht hin. Aber leuchten die Augen so oder leuchten die Augen, wenn ich davon träume, was ich mir alles leisten kann? Oder schlägt mein Herz höher, wenn ich Mensch, ich habe meine Rente einigermaßen sicher? Oder leuchten die Augen, wenn ich auf Gott schaue? Und Jesus sagt, und wir denken immer, Mensch, es geht doch beides. Ich kann mich doch am Wohlstand erfreuen und super. Und es gibt da sogar christliche Ausrichtungen des Wohlstandsevangeliums, die sagen, Mensch, Gott möchte eigentlich, dass euch das Geld zufließt und ihr müsst bloß glauben und dann fließt das Geld so. Und das ist eigentlich so eine Theologie, die sagt, ja, du kannst sehr wohl dich am Geld erfreuen und du kannst dich auch auf Gott fixieren. Man kann natürlich Christ sein und sich am Geld erfreuen. Die Frage ist bloß, wo hängt mein Herz? Und das ist so, als wenn man in zwei Richtungen schaut. Und Jesus sagt, entweder schaust du in die eine Richtung, schaust aufs Geld, freust dich darüber, oder du schaust in die andere Richtung, schaust auf Gott, freust dich an Gott. Dann hast du immer noch Geld, dann kannst du immer noch schöne Sachen mit dem Geld machen. Aber das wird dich nicht mehr gefangen nehmen, das wird nicht mehr dein Herz dahin reisen wollen. Und ich glaube, das ist das, worum es geht und das ist das, wo diese Gefahr auch so groß ist, worin wir uns auch üben können. Dass wir sagen, Mensch, wir schauen jetzt auf Gott und wir wissen, was er uns anvertraut hat, das ist auch alles von ihm gegeben. Das ist von ihm uns zur Verwaltung gegeben. Wir haben nichts durch unser eigenes Tun. Man kann sagen, Moment, ich habe doch studiert und ich war fleißig und habe mir das erarbeitet. Ja, aber die Tatsache, dass du in diesem reichen Land geboren bist, die Tatsache, dass es da oben einigermaßen bis zum Studium gereicht hat, das hat dir Gott gegeben. Ich habe 2 Jahre oder 3 Jahre in der Behindertenwerkstatt gearbeitet und da sind Menschen, die sind halt einfach mit anderen Voraussetzungen auf die Welt gekommen. Die geben auch ihr Bestes und kriegen am Monatsende 250 Euro. Kann man sich drüber streiten. Kann man sich wirklich drüber streiten, ob das gut ist. Ich finde es nicht gut. Aber das sind halt die Voraussetzungen, die die hatten. Die Tatsache, dass es bei mir so weit gereicht hat, wie es jetzt ist, ist nicht mein Verschulden, ist nicht meine Leistung. Das ist mir gegeben. Das hat Gott mir gegönnt. Und das Geld, was ich habe, hat mir Gott auch gegönnt. Und er gibt es mir zur Verwaltung, dass ich ein guter Verwalter bin und nicht, damit ich mir davon viele Berge schaffe, damit ich davon ganz viel habe. Und hier im CVM bin ich ja auch Verwalter. Ist mir auch das Geld zur Verwaltung angegeben und ich muss sagen, ich freue mich auch, wenn das Konto voller ist. Das könnte jetzt als kleinen versteckten Spendenaufruf verstehen, das ist völlig in Ordnung. Weil ich mich als Verwalter dann wirklich wesentlich leichter tue, als wenn das Konto so ziemlich knapp ist und ich weiß, jetzt gehen nur Gehälter ab und dann kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Rechnungen, wenn die das nicht vergessen haben und dann wird es wirklich eng. Also ich freue mich als Verwalter und ich schaue auch als Verwalter, dass ich die Kosten ein wenig klein halte und dass, wenn Ayoni kommt oder Kerstin, ach, denen beiden gebe ich es gerne, aber wenn irgendjemand mit großen Ausgaben Ideen kommt, dann versuche ich schon diese Ausgaben, können wir nicht eine andere Lösung finden. Aber wenn jemand mit einer Idee kommt, wo er sagt, ey, damit können wir Leute von Jesus erreichen, damit können wir was Gutes bezwecken, dann sagt das Verwalterherz schon auch noch, Geld hergeben, ungern. Aber die andere Seite sagt dann, hey, Jesus hat uns das Geld gegeben und dafür wollen wir es wirklich auch gut einsetzen und gut nutzen. Ja, und eine Gefahr von dem Geld ist auch noch, dass es uns von dem eigentlichen Reichtum, den unser Leben hat, ablenken kann. Matthäus 13, Vers 20, das Gleichnis von dem Sämann kennen wahrscheinlich alle, ne? Und da gibt es ja den Sämann, der schmeißt es auf guten Boden und dann gibt es auch das, wo er es unter die Dornen schmeißt. Weiß jemand, was da mit verknüpft ist, was in diesem kleinen, also guter Boden und, glaube ich, felsiger Boden, die Dornen, noch irgendwas und was mit dem Geld ist, das unter die Dornen fliegt? Ich spanne euch nicht auf die Folter. Es ist gemeinhin, denkt man, also so war es immer mein Ding, das ist das, wo die Sorgen das erdrücken. Aber das Ganze geht noch weiter. Also ich lese euch kurz vor. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig, sobald er um des Wortes willen bedrängt und verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Furcht. Der trügerische Reichtum, da kommt es wieder, dass uns das Geld so nützlich und so toll es ist und so sehr wir das genießen können, dass die Gefahr ganz groß ist, dass wir glauben, darin läge der große Reichtum des Lebens. Und da sieht man auch gleich wieder die Gefahr, die dann besteht, dass uns das trennen kann von Gott. Ja, zum Schluss einige Ideen, was man vielleicht machen kann, außer Spenden. Ich lasse das immer wieder mal so einfließen. Es steht, glaube ich, außen, vorne steht der Kasse, ne? Also da könnt ihr gleich mal schauen, ob das so funktioniert mit dem Spenden. Nein, doch. Das Thema heißt, darüber spricht man doch nicht. Und ich möchte euch Mut machen in euren Kleingruppen oder in euren Kreisen oder wo euch hier so im CVM oder in eurer Gemeinde bewegt, darüber zu sprechen. Wir Christen haben nämlich so die Eigenart, wir Deutschen, wir reden nicht übers Geld. Jesus hatte die Eigenart, er hat sehr viel übers Geld geredet. Das war wohl eine der meisten Themen, die er auf dem Programm hatte, Geld. Und ich glaube, das sollten wir uns ein Beispiel nehmen und einfach zusammen mal über das Thema Geld offen zu reden. Ihr müsst nicht eure Kontostände offenlegen, aber euch einfach gegenseitig mal abtasten, Mut machen und schauen, Mensch, wo ist euer Schatz? Ist er wirklich bei Jesus? Und wenn er merkt, und so geht es mir auch oft, dass man merkt, Mensch, ist irgendwo da mittendrin, ich bin immer noch schon auch sehr auf diese Sicherheiten dieser Welt bedacht, dann arbeitet zusammen dran, dass Jesus mehr und mehr zu eurem Schatz wird. Wie das genau geht, das sagen dann euch unsere Theologen hier im Team. Aber habt den Mut, darüber zu reden. Und erzählt euch auch mal Lebensgeschichten davon, wo euch diese Sicherheiten, die durch das Geld oder durch den Reichtum vermeintlich da waren, vielleicht auch mal durch die Finger gefallen sind. Es gibt, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, es gibt so eine Veranstaltung, ach, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da treffen sich so Start-up-Unternehmer und alle möglichen, die ihr Unternehmen so richtig gegen die Wand gefahren haben. Und die erzählen sich dann alle gegenseitig, wie das so war. Und das ist irgendwie auch mal ganz erfrischend, weil das nicht immer bloß so Erfolgsgeschichten sind, sondern auch mal wirklich, wie man mal so ein Ding richtig versemmelt hat. Also solche Veranstaltungen gibt es. Und macht es auch mal, dass ihr einfach euch gegenseitig sagt, wo auch diese Sicherheit, die wir oft so in dem Geld glauben, wo sie trügerisch ist. Dann eins auch noch, auch total reizvoll oder interessant. Und zwar wir Christen, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, haben wir alle ein wenig so das Bedürfnis, mit Gott mehr zu erleben. Geht einigen so, ne? Dass man sagt, Mensch, ich würde gerne noch mehr mit Gott erleben. Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland oder in unseren Wohlstandskreisen nicht so viel erleben, liegt schon auch ein wenig daran, dass wir uns gern an den materiellen Dingen auch so sicherheitshalber mal festhalten und sagen, gut, Gott, ich will schon was mit dir erleben, aber ich lasse da lieber nicht los. Und ich glaube, wenn man da mal den Mut hat, loszulassen, dann kann man viele Dinge mit Gott erleben. Ich habe da ein Buch, das heißt Auf dem Wasser laufen. Eigentlich wollte ich jetzt ein Buch haben, das heißt Ich habe Gott gesehen. Ich habe Gott gesehen, das habe ich selbst gelesen, habe es daheim, habe es irgendwo im Keller, habe es vorgestern nicht gefunden. Habe bei der Alpha-Buchhandlung angerufen und gesprochen, könnt ihr mir das besorgen, dann kann ich es hier vorzeigen. Heute früh lag es auf meinem Schreibtisch, lieber Thomas, leider kam das falsche Buch. Das heißt Auf dem Wasser laufen, das ist der Band 3. Aber es ist von Klaus-Dieter John und der hat in Südperu hat er ein Krankenhaus aufgebaut. Also ihr könnt auch, das Exemplar habe ich jetzt übrig, das könnt ihr auch kaufen. Da geht es, glaube ich, ums gleiche Thema. Und der hatte eigentlich nichts. Der hatte diese Vision von Gott, dieses Krankenhaus aufzubauen. Und er hat gesagt, gut, ich mach's. Und er hat wirklich viele, viele Wunder erlebt, wie das am Schluss geklappt hat, dieses große Krankenhaus in Südperu aufzubauen. Und nachdem das stand, war das mit den Wundern noch nicht um, weil er hatte dann nicht plötzlich die großen Vermögenden im Rücken, die ihm das für die nächsten 10 Jahre zugesichert hat, sondern er hat weiterhin Gott erlebt. Und das ist was, was mich total fasziniert. Und er hat Gott so erlebt, dass er sogar in dem Buch schreibt, ich habe Gott gesehen. Das ist etwas bildlich. Er hat Gott nicht vor sich stehen sehen, aber er hat ihn so gesehen, wo er gemerkt hat, Gott wirkt. Und das kam nur dadurch, dass er den Schritt getan hat und gesagt, Gott, wenn du das willst, dass ich das mache, dann wirst du mich versorgen. Er hat nicht gewartet, bis 80% der Summe aufgetan wurden und dann hat er noch ein paar Zuschüsse beantragt, sondern er hat losgelegt. Und er hat vor allem eins, er hat losgelassen von dieser Sicherheit. Gott selber sagt, Gott soll man eigentlich in der Bibel nicht unbedingt prüfen oder wie sagt man, austesten. Aber es gibt eine Stelle in Malachi 3, Vers 10, da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also Gott sagt, doch da könnt ihr mich prüfen. Da könnt ihr mich gern prüfen. Lasst mal dieses Geld los. Gebt's ab, gebt's an Menschen, die es nötiger haben. Und ich sage jetzt nicht, gebt's dem CVM, denn es gibt viele Dinge, wo ihr vielleicht Menschen direkt kennt, die in Not sind, wo es andere Werke gibt, die eine gute Sache machen. Es gibt auch den CVM, das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, aber es gibt viele andere Dinge, wo man sagt, wo Gott sagt, gebt das Geld ab, gebt meinem Zehnten in den Tempel, den Tempel gibt es halt nicht mehr, muss auch nicht der Zehnte sein, das kann auch, Jesus sagt, wichtig ist, dass er es mit freudigem Herzen gebt und dann prüft mich. Und dann schaut, ob ich nicht euch segnen werde. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, denke auch hier, die sagen, ja, das stimmt. Gott hat mich immer das Nötigste gegeben. Und ich muss sagen, ich kann das auch in meinem Leben auch sagen, obwohl ich nie der war, als der mit den großen Summen um sich geschmissen hat. Ich habe halt auch das gegeben, was ich denke, das wichtig war. Aber in meinem Leben war es immer so, es hat immer gereicht. Und dann musste man unser Haus abbezahlen, da gab es plötzlich Geldquellen, mit denen habe ich nie gerechnet. War super und dann habe ich schon ausgerechnet, wenn das Haus mal abbezahlt ist, Alter, dann hast du richtig Geld übrig, dann kannst du was machen. Dann war das Haus abbezahlt und hat Gott auch den Geldhahn wieder zugedreht. Aber es hat immer gereicht und es reicht jetzt auch noch. Und darauf könnt ihr Gott wirklich prüfen. Er wird euch segnen, wenn ihr diese Faust, die sich so um das Geld schließen will, öffnet und es loslasst. Und ich lese es jetzt nicht mehr ganz vor, aber für alle, die sagen, ja, aber wenn ich das so, wird mich Gott dann versorgen. Lest Matthäus 6, Vers 25, die ganzen Verse, die drunter kommen. Das ist diese wunderbare biblische Geschichte, wo Jesus sagt, euer Vater im Himmel, der wird euch versorgen. Und die Spatzen haben genug zu essen und ihr seid so viel mehr wert. Und die Blumen schaut euch die Blumen an und die sind viel schöner und Gott wird euch viel mehr versorgen, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Matthäus 6, 25 könnt ihr euch daheim nochmal in aller Ruhe durchlesen, wenn er sagt, Mensch, ob mich Gott wirklich so versorgen will, wenn ich loslasse. Lasst los, redet über das Thema Geld, wisst, dass es ist, dass ihr gern von Gott zur Verwaltung bekommen habt, aber dass immer diese Gefahr hat, dass unseren Blick anziehen will. Schaut auf Gott und fragt Gott, was soll ich damit machen? Danke, dass ich es habe. Gönnt auch euch was. Ich will nicht, dass ihr alles weggebt. Gönnt auch was Schönes davon. Aber wisst immer, dass es eigentlich Gottes Geld ist. Ich bete noch kurz mit uns. Ja, Vater, danke, dass wir in einem so reichen Land leben. Und danke, dass wir wissen, dass das Geld, das du uns schenkst, dass es auch ein Segen ist und dass wir das genießen dürfen. Dass wir uns darüber freuen dürfen, dass du an uns denkst und dass du uns auch schöne Sachen gönnst. Aber ich bitte dich, dass du unser Herz in die richtige Richtung lenkst und dass du immer die Nummer eins bleibst und dass wir wissen, dass alles, was auf unserem Konto ist, in unserem Geldbeutel und sonst wo, dass das dir dienen soll, dass das von dir kommt und dass auch du darüber Herr sein sollst. Danke, dass du ein guter Vater bist und dass du uns zugesagt hast, uns immer zu versorgen. Und danke, dass wir auch eines Tages bei dir sein dürfen, wo Geld dann wirklich keine große Rolle mehr spielt, sondern wir mit dir wirklich alles haben werden. Amen.